Dieser Podcast wird präsentiert von der Adventure Box und der Karlsruhe Tourismus GmbH. Als die deutschen Ermittler nach Dziewczyce fahren, in das Haus der Gentleman-Räuber, bietet sich ihnen ein spannendes Bild. Die Autorin und Journalistin Marianne Paschkewitz war damals vor Ort, hat aber auch mit dem Polizisten gesprochen. In ihren Unterlagen findet sich dazu Folgendes.
Das einstöckige Haus mit Garten sei nicht sofort zu sehen gewesen. Es lag am Ende einer Straße, umzäunt mit einem seitlich vorgelagerten Schuppen, an den sich zur Straße hin eine Garage anschloss. Der erste Eindruck der Ermittler? Wie armselig! Was haben die mit dem vielen Geld gemacht? Armselig traf den Nagel auch irgendwie auf den Kopf. Denn in grauer Vorzeit war es tatsächlich eine Art Armenhaus gewesen, in dem bedürftige Menschen lebten. Wie mir in der Nachbarschaft erzählt wurde, war das Haus bereits eine Ruine, als es ein kommunistischer Funktionär für 1000 tschechische Kronen gekauft, hergerichtet und es als Wochenendhäuschen für die Familie genutzt habe. Seine Kinder veräußerten es dann nach dessen Tod an die Gentleman-Räuber.
Der Gesamteindruck vom Inneren des maximal 60 bis 70 Quadratmeter großen Hauses? Nicht modernisiert, aber auch nicht verlottert. Alte Fenster, alte Böden, alte Einrichtungen.
Merkwürdig fanden die Karlsruher Kripo-Leute, dass es kein Schlafzimmer gab. Offenbar schlief das Ehepaar auf der Couch in einem Wohnraum, der gleichzeitig als Wohn- und Esszimmer sowie Küche diente. Des Weiteren gab es eine Kammer mit einem größeren Terrarium, darin ein Oschi von Leguan. Unter dem Terrarium, das auf Beinen stand, befand sich ein in die Wand verschraubter Tresor, der bei den Ermittlern natürlich auf größtes Interesse stieß. Nachdem er auf dem Polizeigelände in Budweis gewaltsam geöffnet worden war, fanden sich darin Waffen und Munition sowie Belege und Dokumente, aber keine Beute, sprich Geld.
Es gab auch ein kleines Computerzimmer mit einem recht modernen Schreibtischstuhl. Die Leidenschaft für PCs hatte sich Jaroslav offensichtlich bewahrt.
Das Leben der Gentleman-Räuber fand in einem Raum statt. Geheizt wurde mit einem Bollerofen. Das einzig halbwegs moderne, aber keineswegs teuer, sei das Bad mit einer Eckbadewanne, Waschbecken und Toilette gewesen. Der Heißwasserboiler stand im Schuppen außerhalb des Hauses hinterm Badezimmer. Der Dachboden mit Giebelfenster diente als Abstellfläche und war nur über den Schuppen erreichbar. Dort hing auch ein Sandsack für Kraft- und Ausdauertraining. Am Boden lagen Hanteln.
Im 300 Quadratmeter großen Garten pflanzte Ruschina Gemüse an, wie Nachbarn erzählten. Im Sommer konnte man das Haus nicht sehen durch das Grün. An persönlichen Dingen gab es nicht viel.
Offenbar trugen sie alle Markenkleidung, jedoch nichts wirklich Teures. Im Flur hingen ein paar ältere Familienbilder, auf der Garderobe lagen mehrere Schirmmützen, von denen die Karlsruher Ermittler sagten, sie seien teilweise auf den Fahndungsfotos abgebildet gewesen. Auf dem Esstisch ein Adventskranz, ansonsten Nippes, ein Schmuckkästchen, ein kleines Bücherregal mit ein paar Büchern, Grünpflanzen, unter einem der kleinen Fenster ein Wäscheständer. Der Fernseher stand auf einem Fernsehschrank. Unterm Strich sei alles im Haus zweckmäßig und ordentlich, aber ohne Handschrift gewesen.
Im Fernsehschrank finden die Ermittler ca. 300 Wettscheine und Urlaubsfotos aus besseren Tagen. Jaroslav durchtrainiert am Strand. Der Sohn wohnte zum Zeitpunkt der Durchsuchung dort nicht mehr. Er war 20 Jahre alt und lebte offenbar mit seiner Freundin zusammen. Aus den Recherchen der Autorin und Journalistin Marianne Paschkewitz geht hervor:
Die Aufregung, die in dem kleinen Dziewczyce herrschte, nachdem bekannt geworden war, dass das Ehepaar, das seit rund 10 Jahren am Ort lebte, die meistgesuchten Bankräuber Deutschlands waren, war natürlich riesengroß. Die Betroffenheit über ihr tödliches Ende nicht minder, wie mir bei meinen dortigen Recherchen erzählt wurde. Es war ihm perfekt gelungen, eine bürgerliche Fassade aufzubauen und über die Jahre zu wahren. Sie lebten zurückgezogen, unauffällig und durch ihr Sozialverhalten auch in gewisser Weise angepasst. Im Rathaus wurde betont, wie pünktlich sie alle Gebühren bezahlten, Bei den örtlichen Vereinen galten sie als zuverlässige Spender, auch wenn sie nirgendwo Mitglieder waren. Mit einer Ausnahme: dem Schützenverein in Budweis. Nach allem, was ich weiß, pflegten sie nur Kontakt zu einem älteren Ehepaar in der Nachbarschaft. Das allerdings stellte in unserem Gespräch ernüchtert fest, wir wurden nur belogen. Gleichwohl mochten sie nicht schlecht über Ružena und Jaroslav reden. Das gute Verhältnis zu ihnen führten sie darauf zurück, dass sie nie ihre Nase in die Angelegenheiten der kleinen Familie steckten. Bis zum Schluss war das Rentnerpaar, und wohl alle im Ort, davon überzeugt, dass Jaroslav dem Beruf des Buchmachers nachging, der seine Geschäfte ganz modern am Computer betrieb. Diese Legende hatte er zur Perfektion gebracht. Seine Wettleidenschaft hatte er nach außen hin zum Beruf gemacht. Er verstand ja auch eine Menge von Fußball, wie der frühere Schmied bewunderte. Und Ružena war die Hausfrau und Mutter. Zu ihr hatten die alteingesessenen Nachbarn wenig Kontakt. Sie war sehr verschlossen und ich wusste nicht so recht, worüber ich mich mit ihr unterhalten sollte, sagte die ehemalige Bäckerin. Jaroslav dagegen sei zugänglich gewesen und gern auf ein Bier rübergekommen. Im Haus sei überhaupt viel getrunken worden. Gegenbesuche fanden übrigens so gut wie nicht statt. Jaroslav sei überaus hilfsbereit gewesen, keine Arbeit ginge aus dem Weg, half dem Rentner sogar beim Heuholen für die Hasenzucht. Doch es gab auch Eigenheiten, die sich die Nachbarn erst im Nachhinein erklären konnten. Etwa die Tatsache, dass sie häufig die Autos wechselten, immer gebrauchte Autos und angeblich immer Leihwagen. Das muss doch viel Geld gekostet haben, wunderten sie sich. Wenn bei dem jungen Ehepaar vermeintliche Geschäftsreisen oder Familienbesuche in Deutschland anstanden, habe Ružena, die eigentlich nie Auto gefahren sei, Probefahrten mit dem gerade geliehenen Wagen durch den Ort gemacht. Außer auf Urlaubsreisen hätten sie den Sohn nicht mitgenommen. Dann sei die Großmutter, es handelte sich um die Mutter des verstorbenen Ex-Mannes von Ružena, zum Hüten gekommen. Sie habe auch die Hunde, Katzen, Vögel und den Leguan in dieser Zeit versorgt. Es war allgemein bekannt, dass der Buchmacher und seine Frau große Tierliebhaber waren. Als solche spendeten sie auch großzügig für den Tierschutz und den Zoo in der Gegend.
Jedes Mal hatte sich die Mutter lange von ihrem Sohn verabschiedet, wenn sie sich wieder auf die Reise nach Deutschland machte mit ihrem Mann. Doch der letzte Abschied war ein besonderer.
Eine Feststellung des benachbarten Ehepaares ist mir besonders in Erinnerung geblieben. So habe sich Ružena vor jeder Geschäftsreise, die jedes Mal ein Raubzug nach Deutschland war, von ihrem Sohn besonders liebevoll verabschiedet. Beim letzten Abschied habe sie gar Tränen in den Augen gehabt. Und auch Jaroslav verabschiedete sich von seinem benachbarten Freund mit einer ungewohnten Geste, indem er ihm einen edlen Flachmann mit ebenso edlem Rum schenkte. Der Hasenzüchter und seine Frau hätten sich noch lange Zeit immer mal wieder feinen Grog damit gemacht.
Und was wurde aus dem Polizisten, der Jaroslav erschossen hat, am 10. Dezember 2015 am Karlstor in Karlsruhe?
Ich bin immer noch im Streifendienst. Ich bin immer noch die Polizei, wie man es sich vorstellt, die im Streifenwagen sitzen. Aber halt nicht mehr auf dem Revier, sondern auf dem anderen Revier.
Nachdem sich der ganze Trubel gelegt hatte, ging er der Frage nach, wer die Täter überhaupt waren. Es ließ ihm keine Ruhe. Es war Teil seiner Bewältigung.
Nach so einem Ereignis lernt man auch viele Leute kennen, die man vorher nicht gekannt hat. Also ich habe dann auch den Kollegen kennengelernt von der Kriminalpolizei, der diese ganzen Banküberfälle bearbeitet hat, der diese Raubtaten quasi, die ganzen Ermittlungen dazu geführt hat. Und mit dem haben wir uns natürlich auch schon viel ausgetauscht. Und der hat uns natürlich auch erzählt, vor allem was die natürlich immer vermutet hatten, wer das war. Jetzt wussten sie, wer es war und so weiter und so fort. Da hat man sich schon auch ausgetauscht. Und hat sich dann schon auch dafür interessiert, wer ist das und so weiter und so fort. Ich fand es gut, es zu erfahren, aber wäre jetzt nichts rausgekommen oder so, dann wäre das auch okay gewesen. So, das hat jetzt für mich irgendwie keinen so Ausschlag gegeben für irgendwas.
Die Ermittlungen, die in einem solchen Fall immer laufen, wurden erst einige Zeit später gegen ihn eingestellt.
Diese Einstellungsnachricht von der Staatsanwaltschaft, dass alles richtig war und dass das alles okay war und rechtlich in Ordnung, die kommt erst viel später. Also das war ja ich meine, wir haben die im Juli, glaube ich, 2011 gekriegt. Also es waren dann 8 Monate später. Da, sage ich mal, ist das Größte eigentlich schon vorbei, was im Kopf stattfindet. Aber was viel geholfen hat, ist, ich habe tatsächlich sehr viel mit Kollegen drüber gesprochen, mit meiner Lebensgefährtin gar nicht so, weil die das einfach, sieht es blöd an, aber die kannst du nicht nachvollziehen. Ja, weil die, aber wenn man mit einem Kollege spricht, der versteht das, ja, der weiß, wie ein Polizist denkt und so, und der kann das nachvollziehen. Und wenn die zu einem sagen, ja, du hast alles richtig gemacht, ja, das kommt schon bei einem an und man denkt sich schon, ja, okay, das ist ja nett, aber da sind wir wieder beim Punkt, was ich gesagt habe. Ich glaube, man muss es mit sich selber ausmachen. So. Das kann einem vielleicht helfen, aber letztendlich ist es mein innerer Kampf, den ich mit mir ausfechten muss.
Die Ereignisse haben sich eingeprägt. Der Alltag ist Routine, aber sicher nicht mehr derselbe.
Ich glaube, das lässt sich nicht toppen so einfach. Also klar, ich hatte danach schon auch brenzliche Situationen wieder. Ich habe danach auch schon nochmal meine Waffe gezogen, habe aber nicht geschossen, aber natürlich mit dieser Qualität brauche ich aber auch nicht unbedingt nochmal.
Der Einsatz ist vorbei, aber die Bilder bleiben. Die Routine kehrt zurück. Schichtdienst, Streifen, Einsätze. Doch wer einmal geschossen hat, trägt die Erinnerung mit sich, auch wenn der Alltag weitergeht. Am Tag nach der Schießerei wirkt die Stadt, als wolle sie vergessen. Und erinnert doch. Zwischen Weihnachtslichtern und Straßenbahnen flackern rote Kerzen am Karlstor. Ein stilles Zeichen für 2 Tote. Und ein Ort, an dem alles anders wurde. Den Vater der Polizistin belastet die Szenerie sehr. Und doch zeigt in dieser Situation seine Tochter eine Stärke, die sie auch später durchs Leben tragen und das Schreckliche bewältigen lassen wird.
Ich weiß noch, dass dann auch Grablichter aufgestellt wurden am Tatort. Und da hat sich mein Vater so aufgeregt. Wie kann das sein? Diese Verbrecher, die haben fast mein Kind umgebracht. Wenn die noch dastehen, er geht da sofort hin und räumt die Grablichter ab. Aber als er dann hin wollte, war das auch schon erledigt. Er hat gesagt, wie kann man da noch? Er hat gesagt, ja, Papa, die haben vermutlich auch Familie gehabt. Also ja, aber für den war das irgendwie total unverständlich. Das ist eine absolute Frechheit, dass da jetzt noch öffentlich getrauert wird um diese Verbrecher, die jetzt so vielen Leuten, also nicht nur mir, aber auch anderen Leuten so viel Leid gebracht haben. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, aber als er da sich so echauffiert hat, er geht da jetzt hin, dann habe ich gesagt, du Papa, das macht doch jetzt uns nichts, ob da jetzt 3 Grablichter für dich stehen. Die werden auch Familie gehabt haben.
Die Polizistin hat die Geschichte auch lange begleitet. Sie hat sich eine Erinnerungskiste gemacht, mit ihrer Hose, in der sie angeschossen wurde, mit Zeitungsartikeln und Berichten aus der Tagesschau über den Überfall, mit Genesungskarten, die sie damals bekam. Doch ablegen konnte sie es nicht. Die Gedanken trug sie jeden Tag mit sich herum.
Also die ersten Jahre danach habe ich schon jeden Tag dran gedacht, an dieses Ereignis, aber wie gesagt, nicht mit Angst oder Groll, sondern das ist passiert, das war in der Vergangenheit, das war so, das gehört zu mir. Und dann war der Gedanke wieder weg. Ich habe auch in der Zeit danach habe ich von meiner Mutter immer, wenn wir in den Nachtdienst gefahren sind, hat sie mir geschrieben, aber gell, zieh deine Schutzweste an und pass gut auf dich auf.
Für die Angehörigen ist es immer noch schwer nach all dem. Die Mutter hat sich Sorgen gemacht, wenn sie auf Streife fuhr. Die Schwiegermutter ebenfalls.
Zum Jahrestag schreibt sie immer, Gott sei Dank ist dir nichts passiert, wir denken heute an diesem schlimmen Tag an dich. Und ich schreibe jedes Mal zurück, es war nicht schlimm, es ist ein Glückstag gewesen. Es ist doch ein Glückstag und nicht ein schlimmer Tag. Also so habe ich das für mich abgespeichert, wir haben so großes Glück gehabt. Das ist ein 2. Geburtstag.
Dass sie den Tag des Überfalls nicht als schlimm, sondern als Glückstag erinnert, das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Menschen bleiben nach einer solchen Gewalterfahrung traumatisiert zurück. Bei ihr scheint etwas anderes passiert zu sein. Sie hat geredet, erzählt, wieder und wieder. Und genau das, sagen Polizeipsychologen, ist oft der Schlüssel, um Erlebtes zu verarbeiten. bevor es sich festsetzt.
Weil ich ganz viel reden durfte, wollte, konnte. Alles wahrscheinlich zusammen. Weil da die Möglichkeit einfach da war zu erzählen. Und das glaube ich, das tat gut. Besser als wenn ich es für mich in mich reingefressen hätte und damit Fragen zurückgeblieben wäre. Und es wurden ganz viele Fragen auch für mich dann noch beantwortet. Und die Kollegen haben erzählt, was sie in dem Moment gemacht haben. Das war auch wichtig. Also so diese kleinen Mosaikteilchen, die sich dann für mich in ein Ganzes gefügt haben, das war wichtig, um es zu verarbeiten.
Zu den Mosaikteilchen gehören für die Polizistin auch die Bankangestellten. Die hatten nach dem Überfall gefragt, ob sie ihre Kontaktdaten haben dürfen.
Und da haben wir uns echt auch noch ein paar Mal Jahre später immer an diesem 10. Dezember eben getroffen und kennengelernt. Aber die ersten Jahre war das wichtig. Ich glaube gegenseitig auch für die, weil die sich ganz, die haben sich natürlich, oder eine Bankmitarbeiterin sich Vorwürfe gemacht, dass sie jetzt eigentlich daran schuld ist, dass jemand verletzt wurde, dass zwei Leute dort gestorben sind, wo ich auch wieder nur geantwortet habe, aber die Ursache haben doch die gesetzt, ja. Das ist nicht deine Schuld.
Vor 10 Jahren hatten sie zum letzten Mal Kontakt. Mit ihrem Streifenpartner fuhr sie dann noch häufiger in Schichten. Im Oktober 2015 begannen sie gemeinsam ein Studium in Villingen-Schwenningen für die Kommissarslaufbahn. Anschließend kehrte er wieder auf das Revier Marktplatz in der Karlsruher Innenstadt zurück und sie wechselte das Revier.
Natürlich habe ich auch gelesen, dass drumherum, heute sagt man Schockschadensopfer dazu, dass da auch manche, die das mitbekommen haben, dass es denen schlecht ging und die ins Krankenhaus gekommen sind. Und eine Mutter mit Kinderwagen sich noch hinter der Litfaßsäule versteckt hat, als die dann mitbekommen hat, in was für eine Situation sie jetzt da reinläuft. Aber dass wir uns noch mit Leuten getroffen haben, die da so drumherum standen, das war nicht der Fall, nee. Aber dem vermeintlich dritten Täter, der da festgenommen wurde, dem ging es, glaube ich, auch echt schlecht, ja. Ja, aber man wusste es halt nicht besser und das war unser polizeiliches Vorgehen halt. Und er hatte, glaube ich, halt in der Vergangenheit auch schlimme Erfahrungen gehabt und dann natürlich da auf den Boden zu legen, war nicht gut für ihn.
Der Mann, der von der Polizei für einen Täter gehalten wurde, ist traumatisiert. Er gibt den Badischen Neuesten Nachrichten noch ein Interview kurz nach der Tat, schildert, wie er überwältigt wird. Er war lange unfähig zu arbeiten. Doch privat fand er wieder ein wenig Glück. Er heiratet in zweiter Ehe seine langjährige Partnerin und bekam noch ein Kind mit ihr. Heute fehlt von ihm jede Spur. Sowohl die Banken als auch deren Angestellte halten sich bedeckt, was Aussagen über jenen schicksalhaften Tag angeht. Nach den ersten Pressestatements ist kein Angestellter mehr bereit, vor die Presse zu treten. Sie wollen ihren Frieden machen. Hans-Peter Pott ist mittlerweile in Pension. Er hat noch einige Fälle aufgeklärt. Ihm sind jene am liebsten, die er selbst aufdecken konnte, ohne große Sonderkommissionen über Ländergrenzen hinweg. In seinem Ruhestand produziert er seinen eigenen Wein in Baden. Martin Gerstner hält noch Vorträge vor Polizisten über den beispielhaften Fall. Aber seine große Leidenschaft gilt unter anderem der Fotografie. Er reist durch die Welt, fotografiert Polarlichter, war auch einige Zeit in Japan und hat sich dort mit Kampfsport beschäftigt. Er wirkt ausgeglichen und lebt ebenfalls mit Frau und Hund noch in Baden. Rainer Händle ist immer noch stellvertretender Chefredakteur der Badischen Neuesten Nachrichten. Von Karlsruhe aus steuert er die Themen der Badischen Neuesten Nachrichten. Die Geschichte hat nicht nur diese Menschen geprägt, sondern auch eine ganze Stadt. Und doch gerät vieles in Vergessenheit. Auch der Platz, an dem die Schießerei stattgefunden hat, sieht heute anders aus. Von der Bankfiliale ist nur noch ein Geldautomat übrig geblieben. Doch das Schild der Volksbank hängt noch. Die Gentleman-Räuber, sie waren keine Gentlemen. Am Ende blieben keine Helden, keine großen Räuberromanzen. Nur Menschen, die getroffen, verstört, verletzt zurückblieben. Auf beiden Seiten. Die Tat ist Geschichte, der Ort verändert, die Narben unsichtbar. Und doch liegt über Karlsruhe ein stiller Schatten, der immer dann spürbar wird, wenn jemand den Namen hört.
An alle, die sich an den Ermittlungen beteiligt haben. Denkt dran, das große Gewinnspiel nähert sich nun seinem Höhepunkt. Vom 21. bis 28. Januar 2026 findet der Showdown statt. Habt ihr Uhrzeit und Ort ermittelt, findet euch ein und nehmt an der Verlosung teil. Der Erstplatzierte gewinnt ein iPad. Der zweite Platz gewinnt 2 Eintrittskarten für den Europapark und der Drittplatzierte ergattert einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro. Wir wünschen euch viel Erfolg.